Talk mit Thies. Mit Thies.
Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
Von der Presse bejubelt und von den Kunden beschimpft, zwischenzeitlich mal, wie du selbst geschrieben hast in deinem Buch, die Autobiografie. Also du warst ganz unten, du warst ganz oben, jetzt bist du mal wieder ganz oben. Ist auch schöner runterzuschauen, ne?
Aber man lernt mehr, wenn man unten im Dreck sitzt.
Wann saßt du das letzte Mal eigentlich unten im Dreck? Oder saßt du eigentlich nur ein einziges Mal so richtig unten im Dreck?
Ja, also so, dass man sagen kann, wirklich, man fragt sich, wie soll es weitergehen? Gibt es überhaupt noch eine Perspektive? Angst davor, irgendwann mal wieder ein einigermaßen vernünftiges Leben zu führen? Das hatte ich sicherlich nur einmal. Mhm. Aber auch mein Leben hat natürlich öfters wirklich schlimme Herausforderungen. Wir haben öfters, dass ein Unternehmen von uns in die Insolvenz läuft. Das ist für uns dramatisch. Dann hast du einen Gründer, der zu Recht auch dann teilweise weint oder wirklich auch durch tiefe emotionale Täler läuft. Da sind wir ja mit dabei. Also es gibt noch genug Herausforderungen, aber ich habe keine Existenzangst mehr.
Also die erste große Herausforderung in deinem Leben war, glaube ich, die Schule. Wenn wir mal ganz am Anfang anfangen und einfach mal gucken, wo kommt einer, der jetzt letztendlich ein so erfolgreicher Unternehmer ist? Wo kommt der her? Und er war kein Musterschüler. Im Gegenteil, das Gymnasium und du, das ging eigentlich nicht zusammen. Da frage ich mich aber, warum eigentlich? Du bist ja ein helles Köpfchen. Was war das? Der sagt er, na, weiß nicht genau, schüttelt so ein bisschen den Kopf. Naja, ich bitte dich.
Also, ja, was war das Problem? Ich glaube, wenn man ein gutes Boot bauen will, dann muss man denen, die es bauen, die Sehnsucht nach dem Meer lehren. Also den Grund dahinter, wozu macht man das eigentlich alles? Ja. Und ich glaube, mir hat in der Schule gefehlt, und das ist ja eine deutliche Kritik an meinen Lehrern und auch am System, wozu machen wir das eigentlich alles? Und deswegen fand ich es, glaube ich, echt mit diesem Frontalunterricht einfach total langweilig und habe abgeschaltet.
Ja.
Habe deswegen aber heute, was ich sehr, sehr bereue, viele Lücken in der Allgemeinbildung, viele Lücken in der Physik, wo ich natürlich heute sehr, sehr gerne das Wissen hätte und deswegen auch den jungen Leuten sage, macht es durch und versuche zu sagen, warum. Und das ist das, wir müssen das Schulsystem umbauen von Frontalunterricht hinzu, wir bauen ein Flugzeug. Und jetzt lernen wir Physik, jetzt lernen wir die Werkstoffe. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Ja. Aber die Frage, wozu, wurde eigentlich immer sehr gut beantwortet. Nämlich
für gute Noten.
Nee, fürs Leben. Frank, du lernst.
Ja,
du lernst fürs Leben.
Das war mir zu philosophisch. Genau. Sondern ich brauche, damit das Flugzeug nächste Woche fliegt, damit das Modellflugzeug, was wir bauen, fliegt oder damit das und das. Und das hat mir gefehlt. Ja. Und deswegen, ja, ich bin vom Gymnasium geflogen. Ich hatte wirklich viele schlechte Noten und war auch danach kein Musterschüler, weil mir dieses gefehlt hat. Wozu eigentlich?
Ja. Das, was du angesprochen hast, anhand eines Projekts, an dem man arbeitet, daran verschiedene Fächer zu erklären und aufzuhängen. Das machen ja einige Schulen schon.
Ja.
Das sind private Schulen,
genau,
das sind einige wenige Schulen. Ja. Wenn man sich die mal anguckt, ich habe so eine Schule mal angeschaut, das ist faszinierend, das ist toll, aber es lässt sich nicht für die breite Masse umsetzen. Da fehlt es alleine in Geld. Oder willst du investieren?
Also erstens würde ich investieren, aber zweitens, es fehlt ja gar nicht an Geld. Es gibt so viele Förderprogramme vom Bund für Schulen, die werden alle gar nicht abgerufen. Warum? Wir haben dieses grausame Föderalismus-System. Das ist wirklich, dass sich da diese Länder so sehr an ihrer Macht hängen und deswegen sich nicht trauen, das Beste für unser Land zu tun, nämlich diesen Föderalismus aufzugeben, das finde ich ehrlich ganz, ganz schrecklich. Und wir brauchen jetzt eine zentrale Steuerung im Bund für unsere Bildung, damit wir dann auch mal solche Sachen wie, wir bauen jetzt ein Flugzeug und lernen damit Physik, umsetzen können. Heutzutage scheitert es daran, dass das System so komplex ist durch den ganzen Föderalismus, dass nicht mal die Gelder, die vom Bund bereitgestellt werden, vernünftig abgerufen werden.
Aber da wird sich auch so schnell nichts ändern, gell? Die Länder geben das nicht her, die Bildungshoheit.
Ja, die kleben da dran. Und das ist einfach, das ist dieses Grausame, was wir in Deutschland haben, oftmals diese Pöstchenschieberei. Und da geht es um Pöstchen und nicht um das große Ganze. Ich versuche das. Ich versuche da, ich habe natürlich einen sehr, sehr kleinen Einfluss, versuche aber dann mit den Politikern zu sprechen. Aber ja, also den Föderalismus werde ich und auch ganz viele andere erstmal nicht abschaffen. Aber es wäre ein wichtiges Thema. Also alle, die an so einem Pöstchen kleben, überdenkt doch nochmal, ob Deutschland nicht wichtiger ist und ob ihr da nicht euch dafür einsetzt, dass es zentral gesteuert wird.
Wenn du mal wieder einen Preis von der Bundeskanzlerin überreicht bekommst, vielleicht könntest du dann ja mal ein Wörtchen für ein neues Bildungssystem einlegen. Bist du gut im Überzeugen? Gehört ja auch für ein Start-up dazu. Ja. Das ist ja so ein Grundrüstzeug, das man braucht, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch eine Schwäche in Deutschland. Wir haben super Ingenieure, wir machen super Sachen, aber wir sind schlecht im Storytelling. Und ich sage, der kürzeste Weg ins Herz ist eine Geschichte. Und du musst die Leute mitnehmen, du musst den Leuten sagen, wozu? Was ist die Begeisterung? Warum machen wir das? Und dieses Feuer, das fehlt mir halt oftmals bei uns Deutschen und das können die Amerikaner viel besser. Der ist aber oftmals dann auch leere Luft dahinter, manchmal auch nicht, aber oftmals auch leere Luft. Aber wir hätten eigentlich die Substanz, wir haben die Technologien, wir haben die guten Ingenieure, wir haben die guten Dichter und die guten Denker, aber wir sind schlecht darin, Leute zu begeistern und mitzunehmen und Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das ist was ich vielleicht ein bisschen kann.
Wie uns deine Frau wahrscheinlich auch bestätigen könnte, aber zu der kommen wir nachher. Wir bleiben noch mal ganz kurz in der Schule, wo du ja nicht zu den Winnern zähltest. Du warst bei den Losern dabei, ja? Und dein Leben ist voller Geschichten, wie von einer Klassenfahrt nach Spiekeroog zum Beispiel. Du warst auf dem Loserzimmer.
Ja.
Wie hast du dich gefühlt in der Zeit damals? Was war das für ein Leben für dich?
Ich habe mir brutal viele Sorgen gemacht. Weil ich weiß auch nicht warum, ich fand das irgendwie so, ich habe das irgendwie eingeteilt, denn das sind die Winner, da sind immer die heißen Mädels und das sind eher die Loser. Vielleicht war das gar nicht so, ich habe das so wahrgenommen in meinen Kategorien und ja, habe mir echt Sorgen gemacht, boah Frank, wenn du jetzt da unten bleibst in den Zimmer mit den Dicken und Dummen, was passiert denn aus deinem Leben? Und mich hat das schon bedrückt und deswegen schreibe ich das auch, weil ich möchte, dass die Leute sich entspannen. Also ich habe mich damals verrückt gemacht, macht euch nicht verrückt, geht euren Weg, seid ihr selber, findet was, woran ihr Spaß habt und dann werdet ihr euren Weg gehen und macht's nicht so wie ich und habt so viel Angst und lasst euch so verrückt machen. Für mich war es damals wirklich ganz schlimm bedrückend.
Und das ist natürlich so leicht gesagt, geht euren Weg. Das ist natürlich ein Satz, den möchte man jemandem eigentlich um die Ohren schlagen, weil er einfach so leicht dahergesagt ist.
Aber es ist richtig hart.
Ja, aber es ist schwer einfach, seinen Weg zu gehen. Heißt aber auch, auf andere Leute nicht zu hören. Sich ein bisschen aufzulehnen gegen das Umfeld natürlich. Ne?
Ja, und vor allen Dingen auch, dazu gehört dann auch, den eigenen Schweinehund zu überwinden und zum Beispiel aufhören, so viel Chips zu fressen, sondern wirklich mal joggen zu gehen. Mhm. Also gehört alles dazu. Du darfst nicht so sehr dich von anderen verrückt machen. Du musst aber auch die Energie haben, parallel, was ja eigentlich so schwierig ist, weil du gerade diesen Druck hast und sagen, jetzt renne ich los. Jetzt steige ich mal tiefer in die Physik ein. Jetzt gehe ich mal morgens joggen. Aber genau das, wenn man einmal so einen Befreiungsschlag hat und dann diese positive Energie hat, dann ist man in so einer positiven Spirale. Ich war damals in einer negativen Spirale und ich sage, das Schwierigste ist der erste Schritt, das erste Mal laufen, das erste Mal sich mit Physik oder anderen Themen, was immer das Thema ist, zu befassen. Und von da aus wird es dann eigentlich leichter und ich sage, geht den ersten Schritt und geht aus dieser negativen Spirale raus.
Und was war dann damals dein erster Schritt, um dich aus dieser Spirale rauszuholen?
Mein erster Schritt war die Liebe zum Computer.
Ja.
Als ich gemerkt habe, ich regiere die Welt.
Ja.
Ich schreibe hier meinen Code und dann per Modem schicke ich den dahin und dann gehen ganze Mailboxen an oder aus. Oder jetzt stand der kleine Frank da an dieser Tastatur und hatte die Welt unter Kontrolle.
Wer hat dich an die Tastatur gebracht überhaupt erstmal? Hast du das alleine für dich entdeckt?
Nein. An die Tastatur gebracht hat mich eigentlich mein Opa. Ja. Der hat in der Computer damals noch mit Lochkarten und so in der Industrie gearbeitet und hat irgendwann gedacht, oh, ob aus dem mal was wird und hat dann Geld investiert und wer damals bei Wobis, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, so einen alten riesen Dings gekauft, so eine riesen Kiste.
386er.
Ein 386er SX.
Der war damals schon weit vorne.
Das war ein guter 386. Ja, 4 Megabyte, nicht Gigabyte, 4 Megabyte RAM, das ist nicht mal also ein 100 1000 eines iPhones und der hat mir den nach Hause gestellt und gesagt, jetzt musst du mal lernen, wie der Computer funktioniert und dann habe ich den leider auch erstmal komplett kaputt gemacht und so, das erzähle ich auch die Geschichte im Buch, aber am Ende des Tages, da habe ich es dann bekommen, diese Idee, das erste Mal, dass ich das hier, ich habe Kontrolle, ich habe Macht und ich kann was bauen und dann auf einmal kamen Kollegen von meinem Vater und haben gesagt, ich habe gehört, du kannst das so gut, kannst du mir mal meinen Computer einrichten? Mhm. Und dann war ich natürlich ganz oben auf, weil auf einmal war ich ein cooler, gefragter Typ, der konnte Grafikkarten austauschen und so. Und dann hat das, glaube ich, so ein bisschen einen positiven Drive bekommen.
Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, man lernt dann, wenn man ganz unten ist. Und deine Computerfähigkeiten, die fingen im Prinzip auch an, als du den Rechner deines Opas kaputt programmiert hattest und es ging erstmal nichts. Und es war echt peinlich. Ja?
Das war echt unschön.
Und du hast dich 2 Wochen lang, hast du dich in MS-DOS reingewurstelt und hast das Ding dann doch wieder zum Laufen gebracht. Wäre dir das nicht passiert, wer weiß, vielleicht wäre es immer nur ein Hobby geblieben.
Ja, das ist, manchmal bitte nehmt auch so einen Schicksalsschlag, das habe ich glaube ich auch gelernt, als positiven Weg, ja. Also wenn der Vogel auf einem Baum sitzt und der brennt ab, ist er erstmal enttäuscht, aber dann ist er losgeflogen und hat den Wald gefunden. Das ist so ein Bild, was ich mir immer nehme, dass ich auf dem Baum saß, der ist abgebrannt, aber ich werde den Wald finden.
Und so ein MS-DOS-Handbuch, das ist kein Spaß, oder?
Es ist eigentlich kein Spaß, aber da vielleicht war es halt so toll, alles, was ich gemacht habe, hat es gemacht, bis ich dann halt auch wirklich alles gelöscht habe. Und da habe ich dann auch gedacht, dass ich kann doch jetzt nicht, dass so viel Macht kann ich doch gar nicht haben. Und dann habe ich halt Enter gedrückt, aber war auch wirklich alles weg. Und dann hatte ich auch meine Erfahrung.
In der Schule fielst du aber trotzdem auf, dass du eigentlich, glaube ich mal, ja in Informatik, das war ein Schulfach, auch durchaus Ahnung hattest. Und dennoch hat dein Informatiklehrer zu deinem Vater gesagt, der Frank sollte von der Informatik besser fernbleiben. Das verstehe ich nicht. Weil du warst doch einer, der war echt pleatsch. Der hatte echt was drauf in Sachen Computer. Wie kommt der dazu, sowas zu sagen?
Ich glaube, der war nicht happy, dass ich da muss ich ihm vielleicht dann auch recht geben, seinen Unterricht torpediert habe, weil der halt so viel Blödsinn erzählt hat, dass ich ihm immer wieder gesagt habe, nein, das läuft so. Und genau, ich glaube, dann wollte er einfach meinem Vater mal einen reindrücken und sagen, der kann das nicht. Aber überleg mal bitte, stell dir vor, mein Vater hätte auf den Lehrer gehört. Und mein Vater hat mich ja danach genommen und hat gesehen, ich habe einen schwierigen Laufbahn und der Computer begeistert dich, deswegen hier gibt es eine neue Computerschule in Bonn, wo ich herkam, hat mich da wirklich samstags hingefahren und so. Jetzt stell dir mal vor, mein Vater hätte auf den Lehrer gehört und das ist mir auch so wichtig bei den Eltern, glaubt an eure Kinder und öffnet deren Herzen, weil manchmal unsere Schulen sind so überlastet mit 30, teilweise 40 Schülern, ein Lehrer, da passieren solche Fehler und da werden Fehleinschätzungen gemacht und bei mir wäre es dann echt katastrophal geendet.
War das auch der Lehrer, den du dazu überredet hast, die Schulbücher für ein Programm, das ihr durchgenommen habt, dieses C++, oder wie wird das ausgesprochen?
C++, ja.
C++, ja, ja. Da hast du gesagt, Moment mal, ich habe da lauter Bücher, ja, die hattest du nämlich relativ günstig im Buchladen bekommen. Du hast echt auf gut Glück, hast du 30 Lehrbücher C++ gekauft und hast deinen Lehrer davon überzeugt, fortan im Unterricht mit diesen Büchern zu arbeiten und hast sie verkauft an ihn. Der muss doch selbst eine Vorstellung gehabt haben. Warum ist der darauf eingegangen?
Also das war dann ein anderer Informatiklehrer. Das war dann wieder auf dieser Informatikschule, wo mein Vater mich hingebracht hat. Aber ja, damals hatte ich dann auch irgendwann so ein bisschen Oberwasser dann vielleicht. Dann war es schon wieder eine bessere Zeit. Ich hatte das erste Bildschirmtelefon der Welt, durfte ich mitentwickeln. Also fühlte mich da schon ganz gut aufgestellt. Und dann, genau, habe ich den Lehrer dann wieder Storytelling erzählt. Das ist das Buch, das ist super. Es gab es im Kaufhof, ich glaube, was weiß ich, 2,99, war auf der Resterampe. Ja. Und habe dann halt diese Dinger abgepittelt zu Hause mit dem Föhn und habe das dann halt zum vollen Preis in der ganzen Klasse verkauft, ja.
Ja. Und warum hat der sich nicht gewundert, dass du dir 30 Bücher davon kaufst? Ich meine, da frage ich mich doch erstens, Frank, warum hast du davon 30 Bücher oder wie hast du es ihm verkauft?
Ich habe einfach nur gesagt, das ist ein super Buch. Wenn die das lesen würden, dann wären die genauso gut wie ich. Und ich war damals schon relativ gut und so.
Ich kann es besorgen.
Ja, genau. Ich kann es besorgen. Und ich glaube, das ist auch mal schwierig. So Grauzonen, ja, ich habe viele Grauzonen gemacht, ich habe auch CDs gebrannt, die ich nicht hätte brennen dürfen, aber ich glaube, wir müssen Grauzonen machen und ich glaube, das Wichtige ist dabei immer nicht, um sich selber zu bereichern, sondern mehr, weil man das System austricksen will. Ich glaube, dass, auch wenn das natürlich manchmal nicht ganz legal ist, aber wenn man so ein Unternehmer, so ein Macher ist, dann will man manchmal auch einfach wissen, kann ich jetzt die Telefonbox so knacken, dass ich da umsonst telefonieren kann oder so. Mhm. Und dieses Gen ist heute auch noch in mir drin.
Okay. Wann hast du das letzte Mal genutzt, dieses Gen? Dich von diesem Gen verführen lassen?
Das ist nicht so viele Tage her, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, da gibt es irgendwie so eine Fastlane, aber da darf ich nicht rein und dann gucke ich, kann ich den QR-Code davon irgendwie anders bauen, dass ich dann da reinkomme und so. Also ich prüfe schon immer, dass das.
Wo rein zum Beispiel?
In so eine Fastlane, also wo man dann sie nicht anstellen
Fastlane
muss.
Fastlane wofür?
Für einen Flughafen.
Ach, sowas sogar. Ja, ja. Sogar richtig, Fastlane.
Ja, ja, genau. Weil ich finde halt immer, das ist so zu gucken, wie sind die Systeme gebaut und so. Und ich teste auch oftmals die Parkhäuser, wie man da rausfahren kann und so. Die haben heute dann alles schon so ein Optical Character Recognition drin, dass sie dann auch das, da kann man das nicht mehr fälschen, weil die parallel auch das Kennzeichen speichern und so. Also zu gucken, wie funktionieren die Systeme und die auszuhebeln, das ist schon was, was einfach in mir drin ist.
Bist du schon mal kostenlos aus dem Parkhaus rausgefahren?
Ja, aber durch Social Engineering. Das war nicht durch Hacking, sondern das war, weil ich jemand belabert habe.
Ach so, du hattest deine Karte verloren.
Ich hatte meine Karte verloren, ja.
Das ist dann ja keine Grauzone mehr. Das ist dann Menschlichkeit. Man braucht aber Menschen immer, und das hast du auch erlebt, die einen ranführen an etwas, die einem eine Chance geben. In Bonn gab es einen Computerfreak auch, der eine Softwarefirma hatte, Martin Hubert.
Ja.
Der hatte dich zu einem Bewerbungsgespräch geladen, aber wirklich an einem ganz besonderen Tag für einen Bonner.
Karneval, es war Karneval im Rheinland. Genau, die Rheinländer kennen das, das Karneval ist heilig. Für mich nicht. Meine Eltern waren da sehr aktiv, deswegen habe ich so eine natürliche Gegenhaltung gegen Karneval. Aber genau, es war ein Rosenmontag und genau, der Martin war da, ich war mit ihm alleine und habe ich mich beworben als Praktikant und hatte so einen Computer aufgeschraubt und hat gesagt, hey, weißt du mal, was da drin ist? Und glücklicherweise, weil das ja mein Ding war, weil ich ja halt immer die Computer für alle gebaut habe und geschraubt habe, wusste ich jedes einzelne Teil und dann hat er gesagt, du hast den Job.
Man muss halt die richtigen Leute treffen. Ja. Einfach. Frank Thelen hier bei uns in SWR 3. Frank Thelen, der Unternehmer, aber einer, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Ja. Der nicht so gerne Kirschen isst.
Ach so, ja.
Da gehen wir aber weg von den Computern. Und so einer wie du, der hat auch mal das Land kennengelernt. Ne? Du bist nicht immer nur mit Hightech hier rumgelaufen in deiner Jugend.
Nein. Ich bin früher auch Traktor gefahren, weil mein Opa Wilhelm hatte eine Landwirtschaft und dort gab es genau sehr viel Kirschbäume und deswegen musste ich als Kind immer sehr lange Kirschen pflücken und dann gab es die bei uns auch gefühlt monatelang, wahrscheinlich wochenlang, fast nur Kirschen und deswegen kann ich heutzutage einfach keine Kirschen mehr essen.
Und es geht auch nicht, also oder isst du manchmal noch so ein, zwei?
Nein.
Das ist also tatsächlich, nein. Das ist ja, fest ja, also in dir drin.
Es geht nicht mehr. Kirsch ist schon wirklich, also nee, das muss jetzt nicht sein.
Es wurde immer erfolgreicher, das, was du gemacht hast. Es kam dann die erste große Firma, die dann natürlich auch das erste große oder überhaupt das größte Drama in deinem Leben wurde. Eine Firma erstmal so erfolgreich eigentlich, dass ihr kurz vor dem Börsengang wart und seid dann pleite gegangen. Und du hattest von heute auf morgen 1 Million Schulden. Wie passiert sowas? Oder wie ist es bei dir passiert? Es gibt 1000 Arten, wie das passieren kann.
Ja,
aber
genau.
Woran lag es bei dir?
Ich glaube, es gibt viele Arten. Bei mir war es eine ganz unschöne, es war nämlich wirklich brutale Dummheit. Es war wirklich einfach Dummheit. Ich hatte ganz viele Programmierer. Wir haben eine tolle Hardware-Box mit Software zusammengebaut. Ich war da ganz stolz drauf und ich glaube, die war auch wirklich, wirklich gut. Aber wir haben sie nicht so schnell verkauft, wie wir es wollten. Und ich habe einfach immer mehr Programmierer eingestellt und wir haben immer mehr echt gute Software gebaut, aber haben es halt nicht so schnell verkauft. Und wir haben halt 1,4 Millionen D-Mark damals noch Wagniskapital bekommen. Das heißt, jemand hat dann Anteile an der Firma übernommen, dafür, dass er uns Geld überwiesen hat. Das ist das, was man heute als Venture Capital bekommt, kennt. So ein bisschen, was die Startups bekommen. Und das Geld haben wir dann ausgegeben, viel zu schnell und viel zu progressiv. Das war auch eine ganz große Dummheit. Aber irgendwann war das Geld weg. Und dann hat die Bank uns damals unvorstellbarerweise einfach für 1 Million eine Kontokorrentlinie gegeben, also eine Kreditlinie auf diesem Konto. Heutzutage kriegt man ja fast gar keine Kredite mehr. Damals war das irgendwie, die haben uns dort einfach mal das Konto freigeschaltet und wir haben natürlich weiter gelebt, immer mehr eingestellt, immer mehr Gas gegeben. Und eines Tages kam dann diese Bank vorbei und sagte, ja, alles total super und weiß ja der Börsengang und so weiter, aber kannst du mal hier gerade eben auch noch privat unterschreiben? Und das Bescheuerte war, dass das Geld ja schon gegeben war. Sie hatten mir jetzt nur damit gedroht, dass sie diese Linie zurückziehen, wenn ich nicht auch privat unterschreibe. Natürlich hätte mir jeder gute Berater gesagt, pass auf, die können das Geld so einfach gar nicht zurückziehen, die haben sie die Linie erstmal gegeben. Aber mir war alles total egal. Ich wollte einfach weiter programmieren und ich wollte wieder zu meinen Jungs und er sollte aufhören, so ein Blödsinn über Geld zu reden.
Und du warst wahrscheinlich auch optimistisch, dass das letztendlich sowieso was wird.
Ja, wir waren, es war 99, also das war alles erst der ganz, ganz kleine Anfang. Das wurde noch ein richtig groß, wäre das geworden. Und Genau, ich habe einfach an dieser Stelle den Wisch genommen, unterschrieben und gesagt, hier, und bin wieder zu meinen Programmierern gegangen. Mhm. Problem ist halt, dass 3-4 Monate später diese AG, also die war noch nicht in der Börse, aber es war schon die Rechtsform der AG, wirklich insolvent gegangen ist. Wir hatten kein Geld mehr. Mhm. Und es gab auch kein Geld mehr, weil alle schon langsam sozusagen gerochen hatten, uiuiui, ob diese New Economy, ob das weiterhin so nach Infineon nach oben schießt oder ob das eher als eine Blase ist. Deswegen, was ich damals gar nicht so wahrgenommen habe, weil ich ja überhaupt keine Börsen gehandelt habe oder damit mich befasst habe, aber wir haben einfach gemerkt, wir kriegen kein Geld mehr von außen. Und dann war die Firma insolvent. Wir mussten zum Amtsgericht, ich musste mit meinem Vorstandskollegen Severin damals insolventer melden, und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis die Bank gesagt hat, da hat er auch noch privat unterschrieben für diese AG.
Sie haften für 1 Million.
Genau, und dann ging der Brief nach Hause. Und dann war natürlich meine Mutter in heller Aufregung oder war auch wirklich bestürzt, total zu Recht. Allein die Zinsen hätten wir nicht bedienen können, weil wir einfach kein reiches Haus sind.
Und das wären gewesen, soweit ich weiß, 80.000 Euro im Jahr nur an Zinsen.
Genau.
Ohne überhaupt die Millionen wieder abzuzahlen.
Absolut.
Ja. Einfach nur 80.000 im Jahr für Zinsen.
Genau.
Als du das erfahren hast, das kurz zwischendurch, erinnerst du dich an den Moment, als du das erfahren hast, ich soll jetzt 1 Million plötzlich zurückzahlen?
Das war der Brief und meine Mutter hat mich angerufen. Du denkst jetzt natürlich, der Frank hat sicherlich Drogen genommen oder so zur Zeit. Warum hat er die Sachen nicht so klar vor Augen? Es war einfach eine so intensive Zeit. Wir haben einfach, es ging nur noch um Aufbau, Größe, Börsengang. Und ich habe Tag und Nacht gearbeitet und dachte halt, dieses kleine Geld, irgendwas, das ist total egal.
Und man schwimmt ja auf einer Welle.
Ja, ne? Und das war einfach sau dumm von mir. Aber es war einfach, ich habe nicht mal Party gemacht. Ich habe wirklich einfach nur gearbeitet. Ich habe immer programmiert, es hat riesen Spaß gemacht. Und ich habe das alles gar nicht so kalkuliert. Ja, und auf einmal, genau, rief dann meine Mutter an, und die hat natürlich sehr klug und vernünftig das Ganze kalkuliert und gesagt, Sohn, du kommst jetzt nach Hause, wir müssen sprechen. Mhm. Und dann wurde mir das langsam bewusst, und dann war ich natürlich auch erstmal in so einer Schockstarre, weil da war wirklich so, jetzt ist die Nummer aus. Der Traum ist geplatzt. Frank, da gibt es keinen Börsengang. Frank, du bist gerade hier auf Beton gelandet, hier ist Ende. Und dann hat die Panik eingesetzt.
Zu Recht. 1 Million Schulden. Ich meine, ich wüsste heute auch nicht, wenn ich jetzt 1 Million Schulden hätte, um Gottes Willen, wie soll ich die jemals irgendwo zurückzahlen?
Heute müsstest du weniger Zinsen zahlen wenigstens, aber die waren damals noch.
Danke. Also, ganz schwere Zeit für dich. Du wohntest erstmal wieder bei den Eltern. Du hattest keinen Plan. Und dann auch noch den Eltern natürlich so weh zu tun. Auch das schmerzt natürlich auch, oder? Sie brutal enttäuscht zu haben.
Das war eigentlich für mich eine der schlimmsten Dinge. Meine Eltern haben viel Zeit und Liebe in mich als Person, in ihren Sohn investiert. Mein Vater hat sich immer um mich gekümmert, meine Mutter mich großgezogen. Und dann war mein Vater, hat mich da in die Schule gebracht, hat mir eigentlich diese ganze Karrieremöglichkeiten gegeben. Und ich habe immer gearbeitet, ich habe nie Party gemacht. Aber trotzdem, am Ende des Tages, wo die anderen Kinder dann gerade den ersten Karriereschritt gemacht haben, was weiß ich, eine feste Anstellung von der Deutschen Bank bekommen hatten oder andere Dinge gemacht haben, war ich da und habe meinen Eltern eigentlich nur Schande nach Hause gebracht. Mhm. Und meine Eltern haben das nie so gesagt und meine Eltern haben mich immer unterstützt und standen immer hinter mir. Aber für mich war es schon wirklich, wirklich schrecklich, so dazustehen, und habe mich gefühlt, als hätte ich sie bewusst belogen und betrogen. Ja. Ich habe es ja nicht gemacht, aber trotzdem habe ich mich so gefühlt, weil das Ergebnis war einfach, das war einfach daneben. Und ich habe sehr, sehr dumm gehandelt, und deswegen habe ich mich so gefühlt, als hätte ich sie betrogen.
Was hast du gemacht in diesen Tagen? Also, du saßt zu Hause in deinem Jugendzimmer, bist du rausgegangen? Man weiß ja auch gar nicht, in welche Richtung man gehen soll jetzt. Wie sah dein Alltag aus in diesen ersten 2 Wochen danach zum Beispiel?
Das war schon deprimierend, und genau, ich habe mich eingeschlossen in meinem Zimmer. Ja, irgendwie, das war einfach nur schrecklich. Man muss schon sagen, so, wie sagt man, so vegetiert. Also man hat einfach keine richtige Funktionalität mehr gehabt, wo man irgendwie rausgegangen ist oder so. Aber irgendwann, und das ist vielleicht auch mein Glück, kam dann wieder eine neue Software, von der ich irgendwie gehört habe. Und dann war wieder, natürlich, was auch eigentlich dumm war, dann war wieder meine Begeisterung für Technologie da. Und dann habe ich wieder angefangen zu programmieren. Mhm. Und dann ging es wieder los. Ja, dann habe ich einfach gar nicht darüber nachgedacht, wie zahle ich jetzt diese Schulden ab oder so, sondern habe halt einfach wieder angefangen zu programmieren.
Und dann bot sich aber eine Möglichkeit, ich weiß nicht, wer dich darauf hingewiesen hat, aber die Möglichkeit der Privatinsolvenz.
Genau.
Mit der man ja nicht die ganze Million zurückzahlen muss.
Gar nichts.
An die Gläubiger. Man muss sogar gar nichts zurückzahlen. Erklär kurz in zwei Sätzen, wie funktioniert diese Privatinsolvenz? Viele werden sagen, Moment mal, der hat eine Million verballert. Irgendwie, das ist ja voll ungerecht eigentlich.
Ja, ist auch eine gute Frage, ob die Privatinsolvenz fair oder nicht fair ist. Wenn man privat für etwas haftet und es sind keine Schulden gegenüber dem Staat, also Sozialabgaben oder Steuern oder so, die muss man immer zurückzahlen. Ja. Aber wenn man anderen Leuten Geld schuldet oder anderen Unternehmen, dann kann man zum Amtsgericht gehen und sagen, ich bin privat insolvent. Was dann passiert ist, dass man 6 bis 7 Jahre in absolutem Minimum leben muss. Mhm. Das heißt, man meldet dann Insolvenz an und dann ist man auch in diesem Sonderstatus, wo man halt eben nicht mehr arbeiten darf oder wenn man arbeiten geht, wird das sofort verpfändet und so. Man kann sich nicht mehr viel bewegen.
Ja.
Aber man hat dann nach 6 Jahren bei guter Führung, also gute Führung heißt auch kein Parkticket und gar nichts, ansonsten 7 Jahre, ist man dann wirklich schuldenfrei, wenn man nur anderen Personen oder anderen Unternehmen Geld schuldet und nicht dem Staat.
Wobei die anderen Unternehmen dieses Geld ja nie wiedersehen. Das ist für die verloren.
Ja.
Auch als du natürlich deinen Gläubigern gegenüber dich teilweise dann verantworten musstest. Leute, die in dich investiert hatten, die dann natürlich auch anfingen zu nörgeln. Oder auch später, wenn Produkte, die du entwickelt hast, nicht rechtzeitig fertig wurden. Hätte ja auch der Investor das Recht gehabt, irgendwie auch abzuspringen. Ja? Wie hast du dich so gefühlt gegenüber dem Investor? Hast du mit denen telefoniert? Habt ihr zusammen Mittag gegessen? Musstest du denen in die Augen gucken?
Ja, ich habe in der ganzen Zeit versucht, ich glaube, das habe ich einigermaßen hinbekommen, den Leuten immer in die Augen zu gucken und immer zu sagen, was passiert ist und dass da keiner irgendwie jetzt wild Geld hinterzogen hat oder gar kein Geld hinterzogen hat, sondern wir einfach uns überschätzt haben, wie gut wir das Produkt verkaufen können. Aber das sind natürlich schreckliche Gespräche. Du entlässt deine Mitarbeiter.
Ja,
du hast selber auch noch viel größere Sorgen, also die verlieren ihren Job, das ist auch schrecklich, aber du hast ja noch viel mehr obendrauf. Da werden Leute aggressiv, was ich auch verstehen kann, die sagen kann, du hast meine Miete jetzt nicht 4 Monate bezahlt. Sage ich, ja, ich kann deine Miete einfach nicht bezahlen. Das waren schon intensive Gespräche, von denen ich glaube ich mich aber, die habe ich glaube ich ehrlich gemacht und bin da reingegangen, aber das kostet natürlich auch wieder sehr, sehr viel Kraft.
Hast du eigentlich später, als du es konntest, diese Million, die diese anderen Gläubiger jetzt nicht bekommen hatten, hast du später bei denen geklopft und hast gesagt, pass mal auf, ich müsste euch das jetzt nicht geben, aber ihr habt doch damals 1 Million verloren wegen mir, also wenn ich jetzt mal alle gesamt betrachte, hier ist das Geld von früher. Nein, so funktioniert es nicht.
Nein, also das könnte man natürlich machen, aber also erstens, ich musste diese Million dann nicht zurückzahlen, weil ich einfach der Bank gesagt habe, ich hatte halt nur einen Gläubiger, das war die Bank, und da habe ich einfach gesagt, pass auf, ich gehe in die Privatinsolvenz, dann seht ihr gar nichts, oder wir einigen uns auf einen Vergleich.
Mhm.
Und diesen Vergleich habe ich dann abgezahlt. Wer waren die großen Gläubiger? Es war die Bank, die auch vorher sehr viel Geld mit verdient hat. Und ich muss der Bank auch heutzutage sagen, das habe ich nie, weil wir uns ja dann geeinigt haben, nie vor Gericht gebracht. Aber es ist natürlich auch nicht ganz fair, so einem jungen Unternehmer wie mir, der von nichts eine Ahnung hat, mal ganz nebenbei was zu geben. Das unterschreibt er und dann das schnell wegzuziehen und genau zu wissen, was man da jetzt in der Hand hat.
Das geht schon in den unlauteren Bereich unter Umständen.
Ich bin jetzt kein Anwalt, würde sagen, das war auch nicht ganz sauber. Von daher glaube ich, alle gut. Und das Venture Capital damals kam auch viel vom Staat, Bonn-Berlin-Ausgleich. Und was ich heute schon alles an Steuern überwiesen habe, das übersteigt diesen Betrag sehr deutlich.
Ja. Also die Summe, auf die ihr euch dann geeinigt habt?
60.000.
60.000 hast du abbezahlt, 10 Jahre lang, jeden Monat 500 Euro.
Ja.
Und aber auch als du das abbezahlen konntest irgendwann schon, weil es plötzlich wieder so lief im Geschäft, hast du trotzdem diese monatliche Überweisung, hast du beibehalten. Warum?
Ja. Als Mahnmal. Weil ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wo man herkommt. Und diese Erinnerung an diese Zeit, wo ich wirklich nicht mehr weiter wusste, das ist für mich heute super wertvoll. Ich wünsche es keinem anderen, aber es hilft einem immer wieder, oder mir, dankbar zu sein für das, was ich heute habe. Und das wollte ich einfach möglichst lange jeden Monat auf meinem Konto sehen.
Die Sache war, dass natürlich, als alles so lief und wir sprachen von der Welle, auf der ihr geschwommen seid, und es sollte alles immer nur größer werden, dass dann ja irgendwann Überheblichkeit auch ins Spiel kam. Weißt du, wann genau dieser Moment war?
als die. Da gab es sicherlich jetzt nicht, ab jetzt war ich überheblich. Zum Beispiel, total blöd, das erste Mal ein großes Foto in der Zeitung. Es gab bei uns da damals diesen, oder gibt es heute noch, den Bonner Generalanzeiger. Das war so was, was jeder gelesen hat. Und da war ich dann irgendwann mal in einem relativ großen Foto drin. Und das war für mich schon so, boah, jetzt habe ich ein super Foto hier in der Zeitung.
Mhm, klar.
Und dann habe ich ja dieses viel zu teure Auto geleast, dieser BMW mit Ledermassagesitzen und Fernseher eingebaut und was weiß ich. Also, und da hatte ich natürlich immer den neuesten Computer. Bei der Kaffeemaschine für mich und meine Entwickler gab es natürlich nur die beste Jura-Maschine und die besten Bohnen aus Italien und so. Also, so hat man sich ja langsam, und alle haben einen ja auch befeuert, muss man mal auch ehrlich sagen. Es war ja keiner da draußen, der gesagt hat, was ich heute hoffentlich oft zum Zahl so, hier, schau auf die Kosten. Sondern es war ja, go, 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 der neue Markt kommt, noch größer, wenn der Investor kommt, da muss die Bude hier komplett blitzen, warum machst du das nicht alles in Gold und so. Das war ja voll die Stimmung. Also deswegen will ich nicht sagen, dass es nicht meine Schuld war. Ich bin 100% verantwortlich. Aber es war halt auch schon die Zeit, die hoffentlich so ein bisschen erklärt, warum ich damals so gehandelt habe. Und ich glaube, ich versuche das zu reflektieren, wie ich war. Ich denke, zu Leuten, die halt eben nicht im Software-Bereich, im Startup-Bereich gearbeitet haben, kam ich damals sicherlich als arroganter Typ rüber, weil ich sagte, hey, was machst du denn da, Schreiner oder so, ist doch scheiße. Aber ich war nie jetzt als Typ negativ, sondern sobald ich in meiner Technikwelt war, war ich auch wieder freundlich und nett und habe auch meinen Entwicklern, habe ich Burger nachts gekauft und so. Also da war ich nicht der klassische Arschloch-Chef, aber ich glaube, ich hatte keinen Blickwinkel mehr für die andere Welt, sondern ich war halt nur noch in meiner Startup-Welt und das habe ich hoffentlich heute geändert.
Aber diese Entwicklung, die du damals gelebt hast, also man gründet etwas und dann geht's nach vorne und du guckst eigentlich auch nur noch nach vorne. Geht dieser Weg eigentlich auch ohne Überheblichkeit, auch ohne arrogant auf andere zu gucken? Ist es auch nur annähernd realistisch, dass man sowas hinbekommt? Auch diesen Wahn, den ihr gelebt habt, und der macht ja auch Teil des Erfolgs aus. Geht das ohne, sich auch wie ein Arschloch zu verhalten manchmal?
Eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe halt heutzutage, so hoffe ich, das Glück, dass ich halt die harte Niederlage hinter mir habe und deswegen vielleicht nicht abhebe, wenn wir den einen oder anderen wirklich großen Erfolg haben. Ich habe sehr viel erlebt, dass Leute abheben bei mir, also die wirklich auch arrogant werden.
Greifst du ein dann?
Ich greife dann ein.
Als Förderer, als Investor?
Ja, die kriegen von mir richtig eine gesenkt. Also das ist für mich, das geht gar nicht. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel Christian Reber, mit dem habe ich zusammen Wunderlist aufgebaut. Also er hat das gegründet und ich war der erste Investor, habe das Produkt mit ihm designt und der hat es für mehrere hundert Millionen an Microsoft haben wir das verkauft. Und der Christian ist 100% bodenständig geblieben. Der ist so ruhig, er ist der gleiche Christian. Also es gibt auch die anderen Beispiele. Aber ich sehe halt auch viele, wenn die den ersten großen Erfolg haben, dass sie dann denken, jetzt mache ich hier einen mal auf dicke Hose und dem Taxifahrer sage ich mal, was er für ein Idiot ist und so. Da gibt es bei mir heutzutage direkt eine auf die Stirn. Das läuft einfach so nicht.
Und wie reagieren die dann, wenn du es ihnen direkt
mit manchen so spreche ich danach noch, mit anderen spreche ich danach nicht mehr. Dann haben wir einfach gemerkt, dass wir da eine andere Meinung haben. Aber das ist für mich, da habe ich null Toleranz gegenüber.
Also irgendwann wurden die Dinge wieder besser und es ging für dich wirklich steil bergauf. Ihr habt eine Fotosoftware entwickelt. Du warst wirklich einer der Ersten, der mit für diese Software auch zuständig ist, die wir heute in den Drogeriemärkten haben, wenn wir Fotobücher
alles
machen.
Entwickelt. Ja.
Du warst der ganz vorne das alles mit angeschoben hat und dann verkauft hat natürlich auch. Nach Japan, was ja was ganz Besonderes ist. Mit Japanern Geschäfte zu machen, das ist eine komplett andere Welt, in der auch du dich am Anfang überhaupt nicht auskanntest. Dir war das ja auch komplett fremd und du hattest viele Fragezeichen über deinem Kopf in der japanischen Luft stehen. Was zum Beispiel hast du gar nicht verstanden?
Also die Frage müsstest du eigentlich umdrehen, was habe ich denn verstanden? Also, ein großes Glücksgriff, ja, dass da wirklich Fujifilm als Weltkonzern diese Software gekauft hat und auch heute noch weiter betreibt. Aber der Kulturclash war unendlich groß. Man sitzt da, die sind ja dann nach Deutschland gekommen erstmal und dann haben die da ihren Finanzchef gebracht und der hatte so einen riesen Katzenaufkleber. Das Ganze ist ja gar nicht so lange her, 2007, 2008. Also damals gab es schon echt moderne Laptops und so, aber der hatte dann halt so einen riesen Solartaschenrechner mit einer Katze hinten drauf und tippte da immer auf diesen riesen Tasten, tock, 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 guckte dich an und sagte, oh, Und du dachtest halt, okay, is it a good price, is it a bad price? Und also das war schon, also ich kann da wirklich ein, ja, sehr viel Stunden drüber sprechen. Diese Kultur hat sicherlich auch ganz viele tolle Seiten.
Und war es ein good price oder war es ein bad price?
Am Ende war es ein good price, wir, okay, haben uns geeinigt.
Ja.
Aber ich habe super viel auch gelernt durch Japan, ist toll. Aber ich glaube einfach, alleine die Language Barrier, also die sprechen halt eine Sprache, die für mich sehr, sehr, sehr schwierig ist zu lernen. Also ich glaube, ich bin fast chancenlos, Japanisch zu lernen. Und genauso ist deswegen auch fair, dass für sie Englisch so schwer ist, weil es halt wirklich, weil die Welten so weit auseinander liegen. Und das ist schon mal einfach ein Riesenproblem. Dass in Japan selbst das Top-Management sehr selten Englisch spricht, das eine echte Kommunikation zulässt.
Ah.
Problem ist aber, das sagen sie nicht.
Mhm.
Sondern sie sprechen dann einfach irgendwas, was man nicht versteht. Und sie haben aber gedacht, dass man das versteht. Und das war schon, ich habe schon mal eine Situation erlebt, wo wirklich eine komplette Firma geschlossen wurde. Und das hat halt jemand auf Englisch erklärt.
Ja.
Und die Leute standen da und wussten nicht, was er gesagt hat. Und dann kam halt der Dolmetscher und hat halt gesagt, Mr. So-and-so-Son, just informed you that we will close down the company. Also, das hat er vor einer halben Stunde erzählt. Es gibt ja diesen Film, den ich erst danach gesehen habe. Wie heißt der?
Lost in Translations.
Ich habe ihn erst danach gesehen.
Yeah.
Und ich saß genau in der gleichen Bar und habe genau den gleichen Klavier gespielt. Sehr lustig. Und es ist wirklich so. Und ich habe dann meiner Frau immer diese Geschichten erzählt. Und die hat gesagt, sorry, du lügst mich an. Glücklicherweise hat aber eine sehr gute Freundin damals von ihr, die auch bei mir dann mitgearbeitet hat und die Operations geleitet hat, ist dann öfters mitgeflogen, hat ihr bestätigt, das ist so.
Okay.
Weil ansonsten ist es auch schon eine fremde Welt, die sicherlich toll ist. Und die Japaner haben eine hohe Ethik und es ist auch ein tolles Volk, aber im Business sind wir einfach verschieden. Ich sage nicht, dass die Recht haben oder ich Recht habe, aber das Zusammenspiel, sich da wirklich zu verstehen und eins zu werden,
ja,
ja, ist fast nicht möglich.
Und welche Geschichte zum Beispiel hat deine Frau dir nicht glauben wollen?
Dass man zum Beispiel, dass er wirklich eine halbe Stunde irgendjemand was erzählt, ohne dass er es versteht, und danach er das in einem Satz zusammenfasst. Oder dass, wie ich da nach Honzen, das sind so heiße Dinger da, mit allen Leuten in einem Raum auf Reismatten schlafen sollte und wirklich nichts anderes außer Fisch, und ich esse sehr wenig Fisch, gab. Also ja, es stellt sich wieder an und da gab es doch sicherlich auch immer ein Sandwich oder so. Da gab es nur Fisch, ernsthaft. 24 Stunden lang, es gab nur Fisch. Nur Fisch und auch komplette Krabben und Walsperma und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, Coffee. Und dann habe ich halt schwarz gemalt und Coffee. Die hatten nicht mal Kaffee. Und ich bin so ein Typ, ich bin nicht von so vielen Dingen abhängig, aber morgens so ein starker Kaffee, da bin ich schon, das war echt hart.
Aber Frank, wer will schon Kaffee, wenn man Walsperma trinken kann? Ich bitte dich. Also, wie schmeckt Walsperma?
Ich bin dann wirklich spontan für den, immer wenn ich nach Japan geflogen bin, Vegetarier geworden.
Okay. Und hast was bekommen? Reis einfach nur dann.
Reis und genau.
Und Blätter.
Ja.
Was hast du gedacht, als du vor den Japanern einen Vortrag gehalten hast und ein, zwei fing plötzlich an zu schlafen?
Tja, ist eine gute Frage. Was denkt man da? Also erstmal war ich natürlich unsicher und dachte, okay, die wollen deine Firma nicht kaufen und habe halt aufgehört zu sprechen. Und dann machte aber einer halt so und sagte weiter. Und ich so, ja, guck mal da hinten. Sagte weiter. Dann habe ich halt weitergesprochen. Und dann habe ich halt gelernt, dass es bei denen normal ist, dass einfach in Meetings ab und zu Leute einschlafen.
Mhm.
Die schnarchen auch teilweise. Und das ist aber einfach deren Kultur. Die arbeiten dafür länger, die sind mehr in der Gruppe, die Nemawashi, also die synchronisieren sich dann untereinander.
Okay.
Und so läuft das. Und man darf zum Beispiel auch nie etwas gegeneinander vor den anderen sagen. Und ich habe halt mich zum Beispiel mit Marc, das ist jetzt mein Partner seit 20 Jahren, wir zoffen uns auch mal, weil er sagt, wir gehen jetzt nach USA. Und ich sage, boah, Marc, ist aber eine saudumme Idee. Oder ich sage halt, wir gehen da und dahin. Und sagt er, nee, Frank, es macht keinen Sinn.
Mhm.
Und als wir das erste Mal erlebt haben, dass wir beide uns halt auch vor den anderen einfach mal diskutieren intensiv, da haben die gedacht, ach du Scheiße, die Firma ist pleite, so ungefähr, weil das kennen die halt gar nicht. Ne? Und so sind halt die Kulturen einfach aufeinander geknallt.
Was ist dieses Nemawashi?
Nemawashi, glaube ich, also heißt gemeinsam um den Baum laufen, wo man dann sagt, man findet halt eine gemeinsame Einigung. Und die Idee ist immer, wenn Japaner, so zumindest mein Kenntnis von denen, in ein Meeting gehen, dann haben die schon vorher, haben die sich irgendwie quasi untereinander klar geworden, was deren Aussage in dem Meeting ist. Also da wird sich nicht gemietet, um irgendwie zu diskutieren oder so, sondern halt nochmal, um das dann, weiß ich nicht, die gemeinsame Meinung zu feiern oder so.
Ja. So, nach diesen 24 Stunden Fisch essen, was war das Erste, was du dann wieder gegessen hast, was dir richtig geschmeckt hat?
Ja, wir kamen nach Tokio rein mit diesem Schnellbus, Schnellbahn, und ich bin sofort in den Starbucks und habe wirklich, es gab ja dann Kaffee, guten Kaffee, plus Sandwiches, plus Schokomuffins, also da gab es von allem dann drei auf einmal, und das war schon, muss man sagen, so ein bisschen wie, als wenn du aus der Wüste kommst und den ersten Schluck Wasser trinkst.
Ja, aber ist alles nichts gegen Walspanner, ne?
Wie, ich glaube, ich bringe dir mal welchen mit.
Hat es so einen nussigen Geschmack? Oder wie wird es beschrieben von den Japanern, die kein Englisch konnten?
Ja, genau. Das ganze Wort weiß ich nicht mehr. Aber es ist großartig.
Sprechen wir über die Frau noch in deinem Leben, die du auch schon mehrfach erwähnt hast. Und überhaupt der Gedanke natürlich an eine Freundin, an eine Frau, die du finden würdest später, der war immer da bei dir. Ne, merke ich also auch in dem Buch, in deiner Autobiografie, die du geschrieben hast. Alle 50 Seiten taucht mal wieder der Gedanke auf, oh Gott, aber wenn es gut läuft, dann kriege ich eine Frau. Oder wenn ich ganz unten bin, bei den Losern, dann werde ich ja nie eine Frau finden. Und irgendwann hast du sie tatsächlich gefunden, Natalie, für die du sogar joggen gelernt hast. Du hast vorhin gesagt, gerade irgendwie, man muss anfangen, das erste Mal ist wichtig, das erste Mal joggen. Es kann schmerzhaft sein. Es war schmerzhaft, oder?
Ja, es war schmerzhaft. Aber um nochmal auf diese Existenzangst auch zurückzukommen, ich bin vielleicht jetzt, wo du mich so tiefenpsychologisch analysierst, vielleicht war das echt ein Problem. Ich hatte immer Existenzängste. Und eine davon war, dass ich einfach keine Frau finde. Wo kommt das Ganze her? Ich habe ein ZDF, weiß nicht, ob das damals auch schon Heute oder so hieß, als kleines Kind, ich erinnere mich genau, saß ich davor, und die zeigten die Zahl an Personen männlich und weiblich in Deutschland, aus dem Statistischen Bundesamt oder so, warum auch immer. Mhm. Und das Problem war, dass es mehr Männer, also irgendwie 1,1 Männer, 0,9% Frauen gab. Mhm. Und ich saß da und es machte Klick und sagte, ach du Scheiße, wenn du jetzt bei diesem Prozentsatz dabei bist, dann gehst du ohne Frau nach Hause. Und irgendwie war es aber immer ein großer Wunsch von mir, eine Freundin, eine Frau zu haben. Das wollte ich immer
wie
haben.
Wie bei den meisten, na klar.
Ja, es war irgendwie so eine innere, irgendwann wollte ich das so haben. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, was ist, wenn du dabei bist? Bei diesen 0,1%, die keine bekommen werden. Und seitdem hatte ich da Angst. Und es war natürlich nicht gut, dann pleite zu gehen, nicht der Coolste in der Schule zu sein. Und dann hat das wahrscheinlich natürlich auch befördert. Aber irgendwann, und das ist auch wieder schön vielleicht, habe ich dann Natalie kennengelernt. Und habe sie vielleicht auch von mir überzeugt, weil ich das erste Mal entspannt war, oder nicht das erste Mal, aber auf jeden Fall war ich an der Stelle entspannt, weil ich sie getroffen hatte und sie war völlig eine andere Liga. Mhm. Also ich war gerade irgendwie...
Zahnärztin oder Chirurgin, auf Zahnarzt, Chirurgin,
irgendwas. Also ich war gerade, hatte irgendwie mein Startup, was irgendwie überlebt hat, und ich war wirklich schwierig, ja, von der Schule geflogen und so weiter. Und sie war halt Zahnärztin auf dem Weg zur Kieferorthopädin, hatte eine Ausbildung in Paris, sprach natürlich fließend Französisch, fließend Spanisch und fließend Portugiesisch, und dann hat sie noch in New York irgendwie einen Sondertitel bekommen und keine Ahnung was, und sah echt Bombe aus. Und dann saß da die Frau vor mir, ich in meinem Skateboard, und dachte so, komm, bei der kannst du entspannt bleiben, da so oder so, null Chancen.
Nicht deine Liga,
ja. Ja, genau. Und so hat es dann vielleicht, ja, hat es dann doch noch funktioniert.
Und sie hat dann ja mal gesagt, du zitierst diesen Satz im Buch, ja, er hatte dieses Leuchten in den Augen und konnte mich mit seinen Geschichten faszinieren. Das war so das Entscheidende dann.
Also, ja, vielleicht, genau, weil ich dann einfach, wie ich bin, einfach meine Sachen, die mich bewegt haben, erzählt habe. Und ja, und ich, genau, Geschichten liebe ich, oder dann gehe ich da vielleicht auch dran auf. Und natürlich, das war dann vielleicht der Schlüssel. Aber dann hat sie gesagt, oh, du bist ja vielleicht ein ganz netter Kerl, jetzt lass doch mal laufen gehen. Da habe ich natürlich gesagt, ja klar, laufen immer, super. Und ich war sehr, sehr lange nicht gelaufen, weil ich ja mehr programmiert habe. Ich war jetzt auch nicht dick, aber ich war auch nicht sportlich, also nicht trainiert. Und dann sind wir laufen gegangen. Das Schlimmste, was man natürlich tun kann, ist bei einer Frau ja Schwäche zu zeigen. Also, finde ich. Und dann sind wir gelaufen. Und nach den ersten 3-4 Minuten, ich dachte natürlich, ich kann immer noch gut laufen, weil in der Schulzeit bin ich oft weit gelaufen. Aber nach 3-4 Minuten hatte ich so Seitenstechen irgendwie, weißt du, so richtig.
Ja, klar.
Ja, und ich wollte nicht aufgeben. Und ich bin gelaufen, und dann hatte ich echt Angst, dass mir da irgendwas platzt im Bauch oder was weiß ich was. Naja, und dann habe ich ihr das gesagt, und dann sind wir auch ein paar Meter gelaufen, und dann sind wir nachher noch sehr häufig zusammen gelaufen. Nachher war ich dann noch schneller als sie. Aber das
sogar das.
Ja, das ist ja, ich muss, so kompetitiv bin ich ja, ne? Also ich bin da so ein Typ, ich gewinne gerne.
Ja.
Und dann, genau. Und irgendwann war ich dann sogar schneller.
Du hast aber auch geschrieben, manchmal verzweifelt sie an meiner ungewöhnlichen Art, Entscheidungen zu treffen. Was ist ungewöhnlich an deiner Art, Entscheidungen zu treffen? Also ich zitiere nur deinen eigenen Satz, weil du mich jetzt mit großen Augen anguckst.
Ja, ich glaube, dass ich manchmal Also ich bin immer von Prinzipien oder von Fakten getrieben und singe sehr, sehr sachlich. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, wir sind bei dem und dem im Geburtstag eingeladen und dann ist das irgendwie eine total nette Tante oder sowas. Und ich sage halt, pass auf, nee, die hat das letzte Mal das und das gemacht, das hat mich doch genervt. Und ich habe gesagt, ich gehe da nie wieder hin, weil so und so, ich muss jetzt meine Zeit besser einteilen und so weiter. Sehr sachlich und Natalie kommt halt aus einer sehr emotionalen Welt. Mhm. Und dann treffe ich halt die Entscheidung, nein, habe ich dir doch erzählt, 1, 2, 3, nein. Und dann clashen diese Welten der emotionalen Frau mit dem sachlichen Frank aufeinander.
Aber ist ja alles gut gegangen.
Bis jetzt ja.
Ist sie für dich dann wenigstens auch mal auf ein Skateboard gestiegen? Denn du warst absoluter Skateboarder. Statt Schule bist du lieber mal Skateboarden gegangen eine Zeit lang. Wenn du mit ihr gelaufen bist, hast du sie auch zum Skateboard zurück eingeladen?
Nein, aber ich habe das große Glück, dass Natalie 2 Brüder hat. Und die schon immer sehr viel Jungssport, wenn man es so nennen will, überhaupt gemacht hat. Das heißt, wir fahren zusammen Snowboard, sie kann super surfen. Genau, sie ist ja schon auch in meinem Brettsport echt Wakeboard und so. Sie ist da wirklich sehr, sehr gut unterwegs, weil ihre beiden Brüder sie da immer hart mitgenommen haben. Und da musste sie jede Welle mitgehen.
Außerdem weiß sie, dass man beim Skateboarden viele Zähne verlieren kann. Ja, das So, dein Weg als Unternehmer und Investor hat dich dann ja in die Fernsehsendung Die Höhle der Löwen geführt, als einer der 5 Investoren. Wobei du wirklich am Anfang noch gedacht hattest, denn das war wirklich Neuland und du warst unsicher, diese Sendung könnte dir unter Umständen auch schaden. Was war das Risiko?
Naja, ich hatte ja schlimme Zeiten hinter mir und dann war ich wirklich auf einem guten Erfolgsweg. Wir hatten Wunderlist an verkauft und MyTaxi verkauft und Kauf da und so. Es war wirklich erfolgreich, was ich gemacht habe. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt ins Fernsehen gehe, also erstens wusste ich ja gar nicht, ob ich es überhaupt will, aber sagen wir, ich will es, dann habe ich mich natürlich wieder sachlich damit befasst, Zahlenanalyse. Mhm. Und alle Wirtschaftssendungen vorher waren getankt. Und eine gute Freundin von mir war vorher bei Stefan Raab, glaube ich, und also auch eine große Sendung. Und die war einem bekannten Berliner Politiker, hatte sie in den Arm genommen. Ja. Und in dem Moment, wo die beiden Münder übereinander waren, die sich aber nicht berührt haben, hat einer ein Foto gemacht und hatte in der Bild-Zeitung dann gepostet, liebt Verena so und so oder irgendwie, also ich weiß gar nicht mehr, eine unschöne Titelseite. Und all sowas kann ja passieren, habe ich auch sie angerufen. Aber sie war sogar, weil sie auch eine coole Frau ist, hat gesagt, nee, Frank, das war unschön, aber mach das mal, Fernsehen ist cool. Aber sowas kann ja passieren, dass man auf einmal ein völlig falsches Licht gerückt wird und Dinge da erlebt und die kannst du ja dann auch nicht zurücknehmen, weil dann haben ja irgendwie 1 Million Menschen damals, 2 Millionen, wie viel eingeschaltet haben, haben ja dann gesehen, der Frank hat irgendwas Blödes gemacht. Und ich habe zum Beispiel in der Sendung auch blöde Dinge gemacht. Ich glaube, die sind noch gar keinem aufgefallen, die verrate ich jetzt mal. Ja. Da gab zum Beispiel so ein Trommelset oder so, musste man irgendwie trommeln oder so. Und ich habe einfach nicht so eine gute Rhythmik, ja. Und ich habe mich wirklich angestellt wie ein wirklicher Vollidiot. Und jetzt stell dir mal vor, das zeigen die dann in Endlosschleife, ja, wie irgendwie alle anderen schön im Rhythmus und der Frank hängt da und haut da voll daneben. Das kann ja dann auch mal viral gehen und dann, ja, genau, was bist du für ein Idiot? Und davor hatte ich einfach so ein bisschen Respekt.
Und das Zweite war was? Du hattest gerade 2 Dinge im Kopf?
Ja, das andere war halt, dass die Sendung auch gar nicht funktioniert und dass ich dann dabei bin und bei einer Sendung, die tankt und dann auch wieder, ich glaube, es gab vorher mal diesen etwas dickeren, der so eine Sendung gemacht hat, Big Boss.
Nee, oder nicht? Kalmund?
Rainer Kalmund. Das Ding ist wohl voll gegen die Wand gefahren. Okay. Und genau, das war alles. Also es gab halt alle diese ganzen Niederlagen und entweder stelle ich mich wie ein Idiot an oder die Sendung fährt vor die Wand und dann hast du quasi da deine Zeit und dein Image reingestellt und deswegen haben auch die Wirtschaftskumpels von mir wirklich alle gesagt, mach das nicht. Aber ich bin meiner Intuition gefolgt, ich habe das mit Natalie, meiner Frau, diskutiert und dann haben wir es gemacht.
Die erste Sendung war dann allerdings eine merkwürdige.
Du kommst da in ein Fernsehstudio rein, was ich ja gar nicht kannte, und da sind da wirklich über 100 Leute, ja. Und dann hast du auf einmal jemand, der macht deine Haare, der andere macht deine Klamotten, und dann ist wirklich alles komplett kontrolliert und einer macht dann wirklich nur das Feuer an und dann sind da 9 Kameraleute mit 9 Kabelträgern und alles ist wirklich brutal durchkalkuliert. Bevor du dich hinsetzt, zieht einer die Klamotten. Sobald du da auch irgendwie nur einen kleinen Knick drin hast, kommt jemand und bügelt das. Das muss natürlich dann für so ein Millionen Publikum auch perfekt aussehen. Und ich war bis jetzt halt irgendwie eine Ein-Mann-Armee, die gewohnt war, halt alles bei unseren Startups, macht das alles selber und dann macht's halt nach Feierabend nachts irgendwie noch. Mhm. Aber stellt bitte keinen dafür ein. Und jetzt war genau das Gegenteil. Fernsehen ist ein sehr etabliertes Business, scheint mal viel Geld mitzuverdienen. Und da war einfach eine Riesenarmee an mhm. allen, fürs Buffet, Fahrer, Friseure, Klamottenleute. Es war einfach Wahnsinn, ja.
Und irgendjemand war doch dabei, der Meinung war, den ziehen wir vielleicht wieder zurück. Der ist vielleicht kein guter Investor für unsere Sendung.
Oh ja, es gab dann, während ich in dieser Sendung war oder angekündigt war, dass ich da teilnehmen werde, ist meine Firma Du, die ich zu der Zeit gemacht habe, das war eine Dokumenten-App. Ich wollte alle Dokumente digitalisieren und mit künstlicher Intelligenz verstehen. Mussten wir uns dazu entscheiden, das Unternehmen runterzufahren und nur noch eine kleinere Software rauszubringen und nicht mehr diese große Plattform, die wir haben wollten. Und damit kamen dann auch einige Nachfragen bei Sony, ob ich denn da der richtige Kandidat wäre. Weil in dem Fall war ich ja jetzt auf einmal der Loser sozusagen. Und da muss man Sony und Vox auch nochmal, muss ich mich da nochmal bedanken. Die haben gesagt, nein, das ist ein guter Typ, wir haben es ihn angesehen. Jeder hat auch mal Misserfolge, das gehört beim Startup dazu. Mhm. Und haben sich nicht verunsichern lassen und haben mich dankenswerterweise weiterhin in der Show gelassen.
Das Prinzip ist ja, da kommen Gründer, die eine Idee haben, die was aufmachen wollen, brauchen aber jetzt einen Investor. Die stellen ihr Projekt vor, pitchen das, ne? Wie es ja heißt da im Fachjargon. Und in der Tat, beim Fernsehen ist eigentlich fast alles gefaked bei solchen Sendungen. Aber in diesem Fall, du investierst tatsächlich dein echtes Geld. Da kommt nichts vom Fernsehsender, sondern du entscheidest. Du übernimmst das Risiko, wenn du etwas featuren willst.
Ja, und sogar noch einen Schritt weiter. Ich weiß wirklich nicht, was da kommt. Und ich kann mich wirklich nicht darauf vorbereiten. Das nehmen die da sehr, sehr ernst. Und und genau das. Und deswegen, im Guten, ist es eine ehrliche, wahre Fernsehsendung. Im Schlechten heißt es, Deals gehen daneben. Mhm. Ich investiere in der Show. Ja. Eine Stunde, eineinhalb Stunden diskutieren wir beide. Mhm. Und auf einmal, nach der Show, sehen die Dinge ein bisschen anders aus.
Ja, klar.
Dann geht eben mein Geld da nicht rein, weil es eben nicht Vox oder RTL oder Sony Geld ist, sondern es ist mein Geld, es ist meine Zeit. Und deswegen funktionieren auch nicht so viele Deals, wie ich mir das wünsche. Aber mir ist die Ehrlichkeit, die Authentizität des Formats deutlich wichtiger. Also ich finde das so richtig. Mhm. Aber wir kriegen natürlich auch eine Menge Kritik, zu Recht auch, dass da einige Deals dann doch nicht funktionieren.
Nimm uns nochmal mit in diese allererste Sendung. Ich glaube ja wirklich, die ersten 10 Pitches, die ersten 10 Projekte, die da vorgestellt waren, die waren alle Mist. Ja. Was hast du da gedacht? Hast du gedacht, ich muss vielleicht mich für irgendwas mal hier entscheiden oder wir können doch nicht zu allem Nein sagen?
Ja, also ich kam ja aus einer Welt der Startups und ich war der Einzige, der genau diese Welt eigentlich kannte, dessen Job das war. Und da ist natürlich schon höhere Qualität, weil man einfach gefiltert ist, bevor ich mal so einen Gründer sehe. Und jetzt war es die erste Sendung, Sony musste lernen, ja, alle mussten lernen. Und auf einmal kam da halt irgendwelche, eine Frau kam rein und hat da irgendwie High-Heeled-Aufkleber präsentiert. Dann hat einer so eine Drahtkonstruktion mit einem schlimmen Ding über einem Toaster präsentiert, der irgendwie das Toast wendet oder so, aber in einer Qualität, also die Idee war Mist, der Typ war Mist. Also ich saß da 10 Pitches lang und dachte mir, ah, verdammt, ey, was ist denn jetzt hier los? Ja, ich fand das ja ganz spannend, dass ich jetzt irgendwie mal gesehen habe, wie so ein Fernsehapparat hier funktioniert. Aber das ist einfach eine Katastrophe. Und dann saß ich mit Vural Öger und Judith Williams in unserem kleinen Kabuff, wo wir so immer dann warten mussten auf die nächsten Pitches. Und da habe ich gesagt, pass auf. Wir sitzen doch alle hier, weil wir die Sendung ans Fliegen bringen wollen und wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Geld in den Topf werfen und einfach mal aus Marketinggründen mal einen Deal machen. Vural nickte, Judith nickte, okay, den nächsten Deal machen wir zu dritt.
Oder gab es da auch Druck von der Fernsehsendung?
Nein.
Nee, war da keine? Normalerweise würde ein Fernsehmacher kommen und sagen, Leute, bitte, nehmt mal irgendwas, lasst mal irgendwas geschehen hier.
Nein, muss ich ehrlich sagen, war nicht der Fall.
Okay.
Es war meine Idee, so habe ich es zumindest im Kopf. Auf jeden Fall Vural, Judith, ich, Handshake, wir gehen raus. Das nächste, was präsentiert wurde, es glaubt jetzt keiner, aber es gibt es ja im Fernsehen, glücklicherweise, war ein Sandsack. Mhm. War ein Sandsack in roter Farbe, den man sich auf den Kopf legte, um Kopfschmerzen zu vertreiben. Wir haben uns an den Deal gehalten. Wir haben 100.000 Euro in diesen Sandsack investiert, der heutzutage sehr nützlich eine Tür bei uns hervorragend offen hält. Aber so war die Sendung gestartet. Da muss man auch sagen, das war eine 1.0. Und toll, dass die Zuschauer trotzdem zugesehen haben. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ich glaube, heute sind wir eine ganz vernünftige Show.
Aus dem Sandsack ist also gar nichts geworden. Wie waren denn die Begründungen zumindest? Ich meine, ihr habt so oder so zugestimmt und habt den Deal gemacht. Aber wie waren denn die Begründungen für das Projekt? Der Pitch? War der denn ganz okay? Machte der ein bisschen Sinn?
Der machte so ein bisschen Sinn, weil er sagte, in Afrika tragen die Frauen auch was auf dem Kopf. Okay. Und da gab es eine Studie angeblich, die es dann natürlich nicht gab, dass deswegen afrikanische Frauen nie Kopfschmerzen haben. Und ich kannte halt das Thema Migräne sehr groß, kenne ich von vielen Frauen, dachte, wenn ich den alle so einen Sandsack auf den Kopf lege, ist ja super. Aber diese Studie war natürlich mehr vom Freund, glaube ich, gemacht oder ist mir auch egal. Auf jeden Fall, es war nicht so, wie es sein sollte.
Das heißt, der Deal kam dann auch tatsächlich nicht zustande?
Nein. Ne? Nö. Weil, muss man auch sagen, wenn man dann so eine gefälschte oder eine Studie, zu der wir eine wirklich konträre Meinung entwickelt haben mit Fachleuten, auf den Tisch legt, dann sind die 100.000 nicht geflossen. Aber wir hätten es gemacht, wenn das so gestimmt hätte. Und wir haben dann erstmal damit quasi auch so ein bisschen Schwung in die Sendung gebracht, um mal so einen Deal zu machen. Heutzutage ist ja fast umgekehrt. Die Löwen kämpfen um die guten Deals, weil einfach so viele gute Gründer in die da rein wollen. Und das werden wir auch in der aktuellen Staffel sehen. Da werden sich die Löwen auch ein bisschen zerlegen. Mhm. Da wird ganz intensiv gekämpft um die guten Sachen.
Frank Thelen, Investor in die Höhle der Löwen. Erfolgreicher Unternehmer, der jetzt seine Autobiografie geschrieben hat, die ganz einfach Frank Thelen heißt. Was ist das nächste große Ding, von dem du träumst?
Tja, ich habe das erste Mal in meinem Leben so eine Art 10-Jahres-Plan. Bisher habe ich ja mich wirklich von Jahr zu Jahr irgendwie durchgekämpft.
Ja.
Und jetzt habe ich das erste Mal eine größere Sache vor mir. Und zwar, wenn wir uns ansehen, was jetzt verfügbar in den Laboren ist, ist es sowas wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, es ist Quantencomputing, es sind 3D-Druck, es sind Robotics, Energiebereich. Wir sind also wieder an so einer neuen Welle an tiefgreifenden Technologien, die wirklich komplette Revolutionen ermöglichen.
Mhm.
Und ich will mir jetzt die Zeit und Ruhe nehmen, nur noch in dieser Art Firmen zu investieren.
Mhm.
Wir haben es zweimal jetzt schon gemacht. Das eine ist Lilium Aviation. Dort bauen wir den ersten elektrischen, vertikal starten und landenden Jet für Personen in München. Und das andere ist Neufund, wo wir auf der Blockchain-Basis Firmenanteile handelbar machen und damit die Börse ablösen wollen. Und das ist meine Zukunft, in solche tiefgreifenden Technologien mit Freigeist zu investieren.
Das zweite ist ein bisschen zu kompliziert für mich, aber dieses Lilium Aviation, das ist sozusagen so eine Art Flugzeug in der Stadt. Mhm. Das ist wie im Prinzip, anstatt mit dem Bus von A nach B in Manhattan zu fahren, also ich habe mal so ein Video gesehen, das spielte, glaube ich, in Manhattan, nehme ich Flugzeuge innerhalb der Stadt, ne?
Ja, das Schöne ist, diesmal geht es nicht um Manhattan, sondern es geht um Baden-Baden oder es geht um Bonn oder Köln.
Und du, hier gehst hier alle noch zu Fuß.
Ja. Ja, aber das ist wirklich ernsthaft so. Es geht genau darum, wir werden sicherlich nicht in Manhattan oder sowas starten, sondern unser Ziel ist, in Deutschland zu starten. Das Unternehmen ist komplett in Deutschland angesiedelt. Und genau darum, es geht darum, Personen sehr sicher, ohne Emission von A nach B zu bringen. Der Lilium Jet fliegt 300 km/h schnell. Er kann fast überall starten und landen, ist unfassbar leise, unfassbar sicher.
Und ist immer oben auf einem Hochhaus?
Nein, der kann auch auf einer Wiese landen.
Kann auch auf einer Wiese landen.
Auf einem Hochhaus. Und wir bauen ihn in Deutschland. Er ist so günstig, dass es fast so günstig sein wird, mit ihm zu reisen wie mit einem Taxi.
Ja.
Das ist einfach eine wirklich neue, revolutionäre Möglichkeit.
Was ist denn der Unterschied zu einem Hubschrauber jetzt?
Naja, ein Hubschrauber...
Der kann ja auch vertikal landen.
Ja, natürlich. Aber ein Hubschrauber ist sehr alte Technologie. Das heißt, man hat erstmal einen Verbrennungsmotor drin.
Klar.
Das ist schon mal alles viel komplizierter. Er hat nur einen großen Rotor, also hinten ja noch einen kleinen, der darf nicht ausfallen. Wir haben 32 Engines, weil wenn man etwas elektrisch betreibt, kann man es auch klein effizient machen. Verbrennt man Öl, deswegen haben auch die heutigen Flugzeuge so wenige Turbinen, muss man wenige große machen, weil man dann nur effizient das Ganze betreiben kann. Völlig andere Möglichkeit. Dann ist so, dass der Lilium Jet in einen sogenannten Transitionsflug geht. Das heißt, er startet wie ein Hubschrauber, wird dann aber zu einer Art Flugzeug, man könnte sagen Albatros-Vogel, und schwebt durch die Luft. Und dann ist es deutlich effizienter, wenn ich quasi nicht mehr in der Luft gehalten werden muss, sondern durch die Geschwindigkeit, die ich habe, segel, wie man das von einem Albatros oder anderen Vögeln kennt. Und dadurch habe ich dann auf einmal eine völlig andere Effizienz. Das heißt, also ganz andere Technologie, viel leiser, viel sicherer und viel effizienter als ein Hubschrauber. Das ist wirklich, wenn man eine Glühbirne mit einer LED-Lampe vergleicht.
Und von welchen Strecken reden wir? Wofür nutze ich das zum Beispiel?
Naja, es gibt natürlich München, Flughafen in die Stadt zum Beispiel. Fährt man ja relativ lange. Oder warum will man Bonn-Frankfurt? Müssen ja auch oftmals Leute reisen. Oder es gibt da ganz viele Strecken, bis zu 300 Kilometer.
Also die ersetzen vor allem Flugzeuge und nicht Busse, ne?
Ja, also sagen wir mal nicht klassische Fahrten 10 Kilometer würden wir jetzt im Startbereich nicht sehen, sondern es sollten irgendwas zwischen 50 bis 100 Kilometer sein, bis zu 300 Kilometer. Mhm. Was ersetzen wir? Inlandsflüge.
Ja.
Direkt nicht alle, aber viele Inlandsflüge und Bahnfahrten zum Beispiel, wo man klassischerweise sonst 2,5 Stunden mit der Bahn fährt. Mhm. Oder wenn man halt Flughäfen hat, wie zum Beispiel in München, wo man auch wirklich durchaus mal länger in die Stadt fährt und dann auf einmal ist man halt in 3-4 Minuten in der Stadt. Auch im Ausland zum Beispiel São Paulo oder New York, wo wir ja später dann auch vertreten sein werden, da ist ja auch immer eine riesen Rush-Hour, da kommt man ja gar nicht mehr durch. Deswegen fliegen ja heute so viele Helikopter schon, was sehr, sehr teuer, sehr unsicher und sehr ineffizient ist. Also all diese Stellen werden wir mit Lilium Aviation ermöglichen.
Und die Prototypen gibt es? Du bist geflogen?
Wir haben den Jungfernflug hinter uns und in das Unternehmen hat insgesamt jetzt 100 Millionen Dollar Finanzierung. Wir sind da ganz gut finanziert und davon werden wir sicherlich sehr bald sehr schöne Dinge sehen.
Frank Thelen, danke für den Besuch. Toi, toi, toi. Bis bald wieder.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Talk mit Tees.